das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Nach der gewalttätigen Hooligan-Demo von Köln häufen sich die Stimmen von Politikern, die solche Veranstaltungen künftig verbieten wollen. Unsere Tagesthemen. Nach den Krawallen von Köln, wie umgehen mit Hooligans und Rechtsextremen? Nach der Parlamentswahl, welchen Kurs steuert die Ukraine? Und nach der Wiederentdeckung, Cecilia Bartoli singt verschollene Barockmusik. Köln ist eine bunte und eine weltoffene Stadt. Umso schockierter waren die Kölner gestern über die brutale Orgie der Gewalt, die mehr als 4000 Gewalttäter, sogenannte Hooligans, wie aus dem Nichts vom Zaun brachen. Es war eine gefährliche Mischung aus brutalisierten Fußballfans, rechten Schlägern und organisierten Rechtsextremen, die 49 Polizisten verletzten. Die Demonstranten versuchten, das Entsetzen über extreme Salafisten und die Barbarei des Islamischen Staates zu instrumentalisieren. Und dabei hetzen sie über den Islam und verbreiten selbst ausländerfeindliche Parolen. Die Frage ist heute, am Tag danach, hat die Polizei diese gefährliche Mischung unterschätzt? Und wie lässt sich solche brutale Gewalt künftig verhindern? Verena Bünden.
Es ist pure Aggression, die raus will. Der Anlass eigentlich egal. Rechte Hooligans gegen Salafismus, so hat auch er sie gestern in Köln erlebt. Olaf Sundermeier, Journalist und Szenekenner, hat viele bekannte Gesichter bei der Demo ausgemacht. Zum Beispiel die Szenegröße SS-Sigi von der rechten Dortmunder Fangruppe Borussenfront.
Diese Hooligans gegen Salafisten, das ist ein neues Label, neuer Titel, unter denen sich aber Leute versammeln, die schon immer da waren, die auch schon immer rechtsmotiviert und sehr gewaltgeneigt unterwegs gewesen sind seit sehr vielen Jahren. Das Neue ist, dass sie sich jetzt zusammenfinden in einer Masse, auch über das Internet beschleunigt, wie wir das bislang noch nie erlebt haben in Deutschland.
Alt-Hooligans mit eindeutig rechtsradikaler Agenda aus dem ganzen Bundesgebiet. Sie sind die treibende Kraft und nutzen den Salafismus bewusst als gemeinsames Feindbild. Stark vertreten sogenannte Proll-Hools, Hooligans mit niedrigem Bildungsstand und Hang zur schlichten Botschaft.
Wir sind ein harter Trupp von mehreren hundert Mann. Und nur mit starken Leuten kann man was erreichen.
Sie bilden ein Zweckbündnis mit Vertretern rechter Parteien wie Pro-NRW oder der NPD, die schon seit Jahren bei den Fußballfans rekrutiert. Ein gefährliches Sammelbecken, aber Beobachtern eigentlich nicht neu. Überrascht war da gestern schon eher die Polizei. Die geht in ihrem Jahresbericht zur letzten Fußballsaison von nur 400 rechten Hooligans aus, bundesweit. Allein in Köln demonstrierten gestern aber mehr als 4000 gewaltbereite Teilnehmer. Das will der nordrhein-westfälische Innenminister künftig verbieten.
Wenn man das Grundrecht auf Meinungsfreiheit einschränken will, das ist nicht so ohne weiteres möglich. Aber mit den Ereignissen von gestern als Beleg dafür, dass sie sich eigentlich nur zum Schlagen verabredet haben, nicht zu einer politischen Demonstration, fällt das hoffentlich zukünftig leichter.
Im Internet rufen die Hooligans jedenfalls schon zu neuen Demonstrationen in Berlin und Hamburg auf und feiern sich selbst.
Das wird dazu führen, dass sich einfach viele andere, auch gewaltgeneigte Fußballanhänger und überhaupt gewalttätige Leute aus der Kameradschaftsszene, aus dem rechtsextremen Umfeld, sich dazu motiviert sehen, einfach bei den Hooligans gegen Salafisten mitzumachen.
Mit Salafismus hat das dann so wenig zu tun wie mit Fußball, vielmehr mit enthemmter Gewalt in deutschen Innenstädten.
Und weil sich das auszubreiten droht, begrüße ich jetzt Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Guten Abend, Herr de Maizière.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr de Maizière, haben die Behörden nicht gut genug im Blick gehabt, was sich da, wie wir es eben gesehen haben, als gefährliche Mischung zusammengebaut hat?
Nein, zunächst kann ich bestätigen, dass diese Gewaltbereitschaft, ja das Gewaltsuchen von diesen sogenannten Hooligans nicht neu ist. Fast jedes Wochenende müssen Polizisten von Bund und Ländern sich dieser Gewalt erwehren. Und deswegen gilt mein erster Satz mal allen Polizisten, die in diesen Einsätzen stehen und die auch hier verletzt worden sind. Neu ist auch nicht, dass sich diese sogenannten Hooligans gegen Salafisten wenden. Wir beobachten entsprechende Aktionen letztlich seit Februar, verstärkt seit September. Dort gibt es jetzt soziale Netzwerke. Neu war die Dimension und die Verbindung mit den Rechtsextremen in diesem Ausmaß. Und das hat die neue Qualität ausgemacht.
Herr de Maizière, nach dem Lagebericht der Polizei in Nordrhein-Westfalen sind rund 400 der erfassten sogenannten Gewalttätersport, das ist eine Datei, die so heißt, dem rechtsextremen Bereich zuzuordnen. In Köln waren das aber beinahe 5000. Wie passt das zusammen?
Ja, die, weiß nicht, ob das eine Zahl nur aus Nordrhein-Westfalen ist. Wir schätzen das Gewaltpotenzial dort auch größer ein. Sicher waren hier auch nicht alle so gewalttätig. Da gab es unterschiedliche Stufungen. Aber hier war eine gezielte Aktion. Es wurde bundesweit mobilisiert in diesen Netzwerken. Die haben ja selber schon 1500 angemeldet. Die Polizei hat dann auf 4000 geschätzt. Also das war schon auch eine gezielte Provokation. Die sollte so wirken. Und deswegen braucht sie eine klare Antwort.
Herr Minister, Sie haben sich ja schon für verschärfte Demonstrationsverbote ausgesprochen in diese Richtung. Wie lässt sich das denn durchsetzen? Wir haben ja bei NPD-Demonstrationen schon gesehen, wie schwierig das ist, die zu verhindern.
Wir brauchen ja auch keine neuen Gesetze. Im Grundgesetz steht, dass alle Deutschen das Recht haben, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das Versammlungsrecht ist Ländersache. Aber jetzt kann geprüft werden, ob nicht, wenn von vornherein klar ist, dass hier die Gewaltanwendung im Mittelpunkt steht und eigentlich die Politik nur ein Vehikel ist, um eine Massenschlägerei anzuzetteln, das übrigens mit Alkohol verbunden, dann sehe ich gute Chancen, dass die Verwaltungsbehörde ein Verbot ausspricht und dass das auch vor Gericht hält. Und schließlich brauchen wir jetzt auch eine klare Justiz. Wir haben Festnahmen. Jetzt möchte ich darum bitten, dass die Staatsanwaltschaften schnell anklagen, dass die Gerichte schnell entscheiden, damit von vornherein klar ist, das werden wir nicht dulden.
Wenn man sich dieses Phänomen sich anschaut, besteht dann nicht die Gefahr, dass sich einerseits radikale Salafisten, die offenbar gestern nicht zu sehen waren, soweit ich das weiß, Rechtsextreme und dann sogenannte gewaltbereite Hooligans, dass sie sich gegenseitig hochschaukeln und dann auf unseren Straßen solche Orgien der Gewalt entfesseln?
Das kennen wir ja, dass Extremisten sich hochschaukeln. Wir können auch alles Mögliche im Kampf gegen Salafisten gebrauchen, aber nicht rechtsextreme und gewalttätige Schläger. Das bringt ja Salafisten möglicherweise in eine Opferrolle und da gehören sie gar nicht hin, denn sie sind Täter. Aus ihnen heraus rekrutieren sich gewalttätige Terroristen, die nach Syrien und den Irak gehen. Deswegen müssen wir das trennen und müssen nochmal klar sagen, man kann gegen alles demonstrieren, friedlich, aber es gibt keinen politischen Grund, auf unseren Straßen Gewalt anzuwenden.
Vielleicht eine letzte kurze, aber auch persönliche Frage. Waren Sie denn überrascht über das, was da plötzlich explodiert ist gestern in Köln?
Über das Ausmaß war ich auch überrascht, denn wie gesagt, wir hatten solche Demonstrationen im kleineren und größeren dreistelligen Bereich. Diese Dimension war auch jedenfalls für mich persönlich überraschend. Die Kölner Polizei allerdings war nicht schlecht vorbereitet.
Vielen Dank, Herr de Maizière, nach Berlin für dieses Gespräch.
Guten Abend, Herr Roth.
Guten Abend. Die Krawalle von Köln und ihre Folgen, dazu jetzt ein Kommentar von Udo Grätz vom Westdeutschen Rundfunk.
Es war ein gutes Wochenende für Neonazis und Hooligans. Sie waren fett in den Nachrichten und haben uns das Fürchten gelehrt. Wir wissen nun, was HOGESA, Hooligans gegen Salafisten, heißt und dass SS Sigi kurz vorm Rentenalter auf Demos immer noch gut zu Fuß ist. Für uns unerwartet hat eine schwarz-braune Melange aus vermummten Hooligans, verirrten Fußballfans und bekennenden Neonazis, angefüllt mit Unmengen billigem Büchsenbier, hinter dem Kölner Hauptbahnhof gewütet. Wasserwerfer im Einsatz und ein umgekipptes Polizeiauto. Solche Bilder kennen wir aus allen Brennpunkten der Welt, wollen wir aber bitte nicht in Deutschland sehen. Wir sind schreckhaft. Deshalb gehen wir durchgeknallten Salafisten, die eine Scharia-Polizei auf Streife schicken, genauso auf den Leim wie Hooligans, die uns plötzlich vor Islamisten schützen wollen. Beide wollen Aufmerksamkeit und bekommen sie. Schlimm genug. Deshalb bitte jetzt nicht noch reflexhaft das Demonstrationsrecht in Frage stellen oder gar alle glühenden Fußballfans zu Neonazis machen. Gefordert ist jetzt eine nüchterne Betrachtung der Kölner Randale. Müssen Demos, die von Extremisten angemeldet werden, an einem unübersichtlichen Platz mitten in der Stadt genehmigt werden? Ist die Polizei vielleicht verunsichert, weil wir breit die Kosten von Polizeieinsätzen diskutieren, anstatt schlagkräftige Konzepte zu fordern? Und sind kleine, bunte Gegendemos mit karnevalistischem Charakter noch zeitgemäß im Konflikt mit Neonazis und Islamisten? Müssen wir nicht in größerer Zahl und vor allem lauter formulieren, was wir wollen und was nicht? gestern in Köln, war jedenfalls zu viel Blauäugigkeit im Spiel. Nach der nächsten extremistischen Demo möchte ich gerne sagen können, es war ein gutes Wochenende für die Polizei und für eine wehrhafte Demokratie.
Udo Grätz kommentierte: Wir bleiben noch für einen Moment bei dem Thema. Oft ist es die Perspektivlosigkeit, Thema Salafismus, die viele junge Männer in die Arme der Terrormilizen des Islamischen Staates treibt. Keine Aussicht auf Arbeit und auf eine lebenswerte Zukunft. Und das ist auch hier so, im Städtchen Ma'an, mitten in der jordanischen Wüste. Das ohnehin bitterarme Jordanien ächzt unter dem Flüchtlingsansturm aus Syrien. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich zusehends. Das heißt, in der Konsequenz, immer mehr Menschen suchen ihr Heil, indem sie sich den Islamisten in ihrem sogenannten Heiligen Krieg anschließen. Über die verlorenen Söhne von Ma'an berichtet Thomas Aders.
Ma'an, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden Jordaniens. Viele salafistische Glaubenszirkel vertreten hier einen reaktionären Islam, fruchtbarer Nährboden für extremistisches Gedankengut. Aus keiner anderen jordanischen Provinz stammen so viele Extremisten, sagt Lana Krishan. Die Sozialarbeiterin ist entsetzt über die Entwicklung, die sie jetzt seit 4 Jahren beobachtet. Als der Krieg in Syrien begonnen hat, gab es nur sehr wenige, die zum Kämpfen über die Grenze gegangen sind. 2 oder 3 in einem halben Jahr. Jetzt sind es große Gruppen mit 15 bis 20 jungen Männern. Wenn Lana Krishan einen Hausbesuch macht, ist etwas Schreckliches geschehen. Sie besucht Familien, deren Söhne sich den Dschihadisten in Syrien angeschlossen haben oder die dort bereits gestorben sind. Sie versucht zu beruhigen und Hoffnung zu machen, aber das ist meistens vergeblich. Oft bleibt ihr nur den Eltern zuzuhören, die die Geschichten ihrer verlorenen Söhne erzählen. In Ma'an herrscht mit mehr als 20% die höchste Arbeitslosenquote des Landes. Jobs für Jugendliche gibt es fast überhaupt keine. Von der Zentralregierung vernachlässigt, bietet die Stadt kaum ein Freizeitangebot für die Jugend. Zukunftsperspektive, Fehlanzeige. Mehr als 150 frustrierte Männer allein aus dieser Stadt haben auch deshalb bereits den Weg in den angeblich heiligen Krieg gewählt. Eine der Mütter, Khalida Esch, verzweifelt aus doppeltem Grunde. Nicht nur, dass ihr Sohn Saad im April in Syrien gestorben ist, auch dessen 16-jähriger Bruder Mahmoud ist seit Wochen verschwunden und bereitet sich offenbar auf seine Reise nach Syrien vor. Gleich 2 Söhne zu verlieren, das würden die Eltern nicht ertragen. Lange versucht Mutter Khalida auch heute ihre Tränen zurückzuhalten, doch dann muss sie wieder an Saad denken, dessen Leben mit 33 Jahren in Syrien endete. Als unser Prophet in den Heiligen Krieg gezogen ist, bot er den Ungläubigen an, entweder zum Islam zu konvertieren oder sich freizukaufen. Er hat nicht befohlen, ihnen den Kopf abzuschneiden. Diese Extremisten lügen und betrügen. Was sie tun, hat nichts mit dem Islam zu tun. Immer mehr junge Männer lassen ihr früheres Leben hinter sich zurück. Sie wollen wenigstens einmal Teil von etwas vermeintlich Großem sein. Dafür sind sie sogar bereit zu töten.
Mehr zur Bedrohung durch den Islamischen Staat sehen Sie gleich nach diesen Tagesthemen in der Story im ersten mit dem Titel Kalifat des Schreckens. In Nigeria ist ein Deutscher bei einem Überfall getötet worden. Ein weiterer wurde entführt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Laut Polizei hatten Bewaffnete die beiden Männer bereits am Freitag nordöstlich der Wirtschaftsmetropole Lagos angegriffen. Die Baufirma, für die die Deutschen arbeiteten, geht von einem kriminellen Hintergrund aus. Außenminister Steinmeier, heute zu Besuch in Nigerias Hauptstadt Abuja, sagte, er sei mit dem Unternehmen in Kontakt. Präsident Goodluck Jonathan habe ihm alle Hilfe zugesagt.
Das Schicksal der beiden Deutschen überschattet den ersten Besuch von Außenminister Steinmeier und seinem Kollegen Fabius in Nigeria. Die angespannte Sicherheitslage ist dann auch das bestimmende Thema. Noch immer terrorisiert die radikal-islamische Boko Haram das Land. Auch von den über 200 entführten Schülerinnen fehlt weiterhin jede Spur. Schlimmer noch, erst vor wenigen Tagen wurden wieder Dutzende Menschen getötet oder entführt. Die Armee bekommt die Gewalt nicht in den Griff. Deutschland und Frankreich wollen Nigeria nun mit einem Traumabewältigungsprogramm für die vielen Opfer der Gewalt unterstützen. Und
dass wir helfen wollen, Boko Haram die Aktivitätsräume zu verkleinern, denn sie ziehen sich häufig genug nach Anschlägen hinter die Grenzen der Nachbarstaaten zurück. Und hier hat Nigeria gebeten, dass wir behilflich sind bei der Grenzkontrolle.
Konkret bedeutet das, Deutschland und Frankreich wollen bei der Ausbildung von nigerianischen Grenzpolizisten helfen.
In Tunesien zeichnet sich ein Wahlsieg weltlich ausgerichteter Kräfte ab. Nach noch inoffiziellen Prognosen liegt die Allianz Nida-Tunis mit deutlichem Abstand vor der islamistischen Ennahda-Partei. Diese hatte das Land nach dem Sturz von Machthaber Ben Ali 2 Jahre lang regiert und räumte ihre Niederlage inzwischen ein. In Brasilien bleibt Dilma Rousseff Präsidentin. Die Linkspolitikerin setzte sich in der Stichwahl knapp gegen den Mitte-Rechts-Kandidaten Neves durch. Nach ihrem Sieg kündigte die 66-jährige Rousseff Reformen an und rief das politisch gespaltene Land zum Dialog auf.
Ein triumphales Wahlergebnis hat der ukrainische Präsident Poroschenko gestern für seine Partei namens Blok Poroschenko nicht eingefahren. Warum? Sein Premierminister Jasenjuk lag mit seiner Partei namens Volksfront in etwa gleich auf. Beide gewannen jeweils rund ein Fünftel aller Stimmen und in etwa teilen beide die gleichen proeuropäischen Ziele. Obwohl die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, haben die Wahlen in der Ukraine zumindest jetzt schon ein sicheres Ergebnis. Die Mehrheit der im künftigen Parlament in Kiew vertretenen Parteien will, dass die Ukraine sich nach Europa ausrichtet. Golinej Atai.
Weitgehend demokratisch, so das Urteil der 900 internationalen Wahlbeobachter. Auch wenn im neuen Parlament einige Sitze leer blieben, so die OSZE, weil in der Ostukraine illegal Bewaffnete die Bürger an der Stimmabgabe behindert hätten. Die Entschlossenheit des Staates, Wahlen in so vielen Gebieten wie möglich abzuhalten, zeigt eine Widerstandsfähigkeit, die dem Land helfen wird, Herausforderungen zu meistern. Der Präsident hat einen klaren Auftrag, eine weit gespannte Koalitionsregierung. Entgegen aller Erwartungen ist seine Partei nicht klar in Führung gegangen. Der Machtwechsel im Land ist so gut wie abgeschlossen. Jetzt Reformen zu verzögern, bedeutet unseren Tod. Daher erwarte ich so schnell wie möglich eine Koalitionsbildung. Ihn wollten die Wähler eindeutig als Ministerpräsident behalten. Arseniy Yatsenyuks Kampagne setzte auf ein Team Kreml-kritischer Hardliner und neuer liberaler Reformer. Innenminister Arsen Avakov, Tatjana Tschernowol, eine investigative Journalistin, die ihren Mann im Krieg verlor, oder Andrei Teteryuk, ein Militär und Kommandeur einer freiwilligen Einheit. Trotz traumatischer Erlebnisse suchen sie den Kompromiss mit dem politischen Gegner, versichern sie. Deshalb, so Beobachter, sei die Partei des Ministerpräsidenten keine Kriegstreiberpartei. Yatsenyuk kritisierte zwar das Minsker Protokoll. Seine Partei präsentiert sich rhetorisch militarisiert und sie hat einige Kommandeure im Team. Aber Arseniy Yatsenyuk stimmt mit Poroschenko überein, dass der Waffenstillstand und die Gesetze für das Minsker Abkommen notwendig sind. Im Osten des Landes ist Yatsenyuks Partei nicht die stärkste gewesen. Hier dominierten die Anhänger des alten Janukowitsch-Regimes, die neu formiert knapp 10% der Stimmen erreichten. Die Wahlbeteiligung war hier niedriger als im Rest des Landes. Für Poroschenko Stimmen, der den Krieg anfing? Nein, ich sehe überhaupt keine Politiker, die wirklich etwas für das Land tun könnten. Sie kürzen doch alle nur unsere Renten und das Kindergeld. Die Mehrheit in der Rada ist nun proeuropäisch. Ohne Wirtschaftshilfe aus Europa aber kann das Land den Osten nicht wieder aufbauen. Und die Nichtwähler und Protestwähler von gestern kaum zurückholen.
In Kiew steht jetzt für uns Udo Lilischkis. Udo, lassen Sie uns ganz kurz mal auf die Wahlbeteiligung schauen, auch wenn man sie vor allem mit früheren Wahlen vergleicht. Wie repräsentativ ist diese Wahl?
Nun, Thomas, es gab einige enttäuschte Stimmen darüber, dass nur in Anführungszeichen 52,4% der Wähler zur Urne kamen. Wenn man Ursachen sucht, kann man die im Südosten finden, vor allem, wo es noch viele Anhänger gibt, des vertriebenen Präsidenten Janukowitsch, Moskau-freundliche Menschen, die haben vielleicht resigniert und gemerkt, dass diese Rada wohl keine starke Opposition in ihrem Sinne haben wird. Dann gibt es die besetzten Gebiete, von Separatisten besetzten Gebiete. Dort konnte gar nicht gewählt werden. Wer es doch wollte, musste dann über die Frontlinie fahren, in ukrainisch kontrolliertes Gebiet und dort wählen. Das haben wohl viele nicht machen wollen. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber die Zahl 52,4 ist ja gar nicht so schlecht, sagten uns heute die internationalen Beobachter hier. Alles über 50% gelte in Europa als durchaus gut. Und wenn man zurückschaut auf die letzten drei Wahlen hier, die Parlamentswahlen in der Ukraine, da war der Schnitt aller drei 47,5. Daran gemessen waren gestern 5% mehr an den Urnen. Also so schlecht ist das gar nicht.
Oder rechtsradikale Parteien, wie zum Beispiel der rechte Sektor, die sind nicht mehr im Parlament, weil sie nicht über die 5%-Hürde kamen. Gibt es denn bei den Parteien, die im Parlament sind, Abgeordnete, die man aus unserer Sicht als rechtsradikal bezeichnen kann?
Eher wenige. Wir haben einen prominenten Rechtsradikalen gefunden bei der Partei des Populisten Laschko. Die meisten dieser Menschen haben es über Direktmandate versucht. Ein prominenter, Andrei Bilecki, der Kommandeur des Bataillons Azov, in dem es viele Neonazis gibt, hat es hier in Kiew geschafft, in Irade. Ein anderer, Dmitri Jarosch, hat es in Dnipropetrovsk geschafft. Er ist sogar der Anführer dieses militanten rechten Sektors. Aber die nationalistische Svoboda-Freiheitspartei wird es wohl nicht schaffen, wie es jetzt gerade aussieht, kommt auch nicht in die Rade. Also da wird es dann vielleicht ein gutes Dutzend solcher Menschen geben. Und der stellvertretende Außenminister Moskaus hat heute noch gesagt, er sei erleichtert, dass es hier eine so breite Mehrheit der moderaten Kräfte gebe in Kiew. Das aus Moskau zu hören, erstaunt. Da scheint dann doch vielen Hardlinern und Falken dort ein wenig das Feindbild abhanden zu kommen. Es wird immer schwieriger, glaube ich, noch schwerer als bisher schon von einer faschistischen Junta hier in Kiew zu sprechen. Das Parlament hier ist eher das gegenteilige Symbol oder das gegenteilige Signal.
Vielen Dank, Udo Lidischkis, nach Kiew. Der Ukraine-Konflikt beunruhigt seit Monaten auch die Nachbarstaaten. Polen hat dazu jetzt reagiert. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Polen will mehrere tausend Soldaten und militärisches Gerät an seine Ostgrenze verlegen. Aus der aktuellen Sicherheitskrise müsse sein Land Schlüsse ziehen, sagte Verteidigungsminister Siemoniak in einem Interview. Derzeit sind die meisten der 120.000 polnischen Soldaten nahe der Westgrenze stationiert. Ein Erbe des Kalten Krieges, als Polen zum sowjetischen Machtbereich gehörte und den Westen als Feind ansah. Das Landgericht München hat den früheren Bayern-LB-Chef Schmidt zu 1,5 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldbuße verurteilt. Schmidt wurde schuldig gesprochen im Zusammenhang mit dem Kauf der österreichischen Krisenbank Hypo Alpe Adria, den früheren Kärntner Regierungschef Haider bestochen zu haben. Der Ex-Bayern-LB-Chef hatte die Tat zuvor gestanden. Für den Vorwurf der Untreue sah das Gericht keine Beweise. Die Frankfurter Börse hat heute auf die Ergebnisse des Stresstests der Europäischen Zentralbank reagiert. Weil schlussendlich alle deutschen Banken den Test bestanden haben, sind die Anleger zunächst erleichtert gewesen. Mehr dazu von Sissi Heidmanek.
Die Deutsche Bank, aber auch die Commerzbank, beide sind solide durch die bisher größte Bankenprüfung Europas gekommen. Sie haben sich rechtzeitig für die simulierten schweren Krisenzeiten gewappnet. Entsprechend positiv haben die Anleger zunächst reagiert. Die Aktien der Deutschen Bank konnten vorbörslich um fast 3,5% zulegen. Die der Commerzbank gingen förmlich durch die Decke um über 8%. Wer allerdings auf die Schlusskurse schaut, der wird nicht schlecht staunen. Die Gewinne der Deutschen Bank dahin, der Tagessaldo minus 1,5%, die Commerzbank unverändert. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, sie hat sich zum 6. Mal in Folge verschlechtert. Das ergab die monatliche Umfrage des IFO-Institutes. Der Sorge um die Gesundheit der deutschen Banken folgt jetzt die Sorge um die der deutschen Konjunktur.
Die Börsendaten. Der DAX schloss im Minus bei 8.903 Punkten. Der Dow Jones ging mit 16.818 Zählern aus dem Handel.
Sankt Petersburg an der Neva ist für mich jedenfalls eine Stadt wie ein Traum. Zar Peter der Große ließ sie vor mehr als 300 Jahren dahin bauen, wo man eigentlich gar nicht bauen konnte, nämlich mitten hinein in die Sümpfe. Und bald hieß sie denn später auch Venedig des Nordens wegen der vielen Kanäle. Italienische Architekten verliehen die prachtvolle Eleganz, aber auch italienische Komponisten bereicherten den Zarenhof. Cecilia Bartoli, die italienische Superstar-Sängerin, fand in den Archiven des berühmten Petersburger Mariinsky-Theaters längst verschollene Partituren eben dieser italienischen Komponisten und singt sie heute wieder. Was sie dort auch fand, ist, wie sie sagt, die russische Seele in der italienischen Musik. Tina von Löhneisen.
Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter ihr und dem Barockorchester. Cecilia Bartoli ist zufrieden mit der Probe. Die Mühe hat sich gelohnt. Jetzt kann die Mezzosopranistin den Schatz aus dem 18. Jahrhundert endlich teilen. Es ist eine ganz neue Art zu komponieren. Als die italienischen Komponisten ankamen in St. Petersburg, versuchten sie, die russische Seele zu finden und sie in Musik zu übersetzen. Es ist extrem interessant. An diese tiefgründige und emotionale Musik zu kommen, war nicht einfach. Bartoli wusste von den italienischen Komponisten, die vom russischen Zarenhof engagiert wurden, um in St. Petersburg zu arbeiten. Doch nirgendwo gab es die Partituren, außer im Archiv des Mariinsky-Theaters. Die Musik lag in diesem Archiv jahrelang und als ich anfing, mich für sie zu interessieren, wurde es wegen Restaurierung geschlossen. Also ist diese Musik erst jetzt, nach mehreren hundert Jahren, zurück. Denn Cecilia Bartoli blieb hartnäckig und als sie endlich Zugang zum Archiv hatte, war sie begeistert. Mal wieder, denn die Suche nach vergessener Musik ist sowas wie ihr Hobby. Sogar der großartige Händel wurde 100 Jahre lang ignoriert. Das kann man gar nicht glauben. Leider ist das vielen Komponisten so gegangen. Und ich denke, heutzutage gibt es ein Publikum, das sehr neugierig auf neue Komponisten und Musik ist. St. Petersburg. Nicht nur das Ergebnis einer erfolgreichen Suche, sondern auch Erinnerung daran, wie nahe sich Ost und West einmal waren, findet Bartoli. Die Botschaft dieser Musik sei simpel: Frieden.
Eine gute Botschaft. Wir kommen zum Wetter zum Schluss. Nach sibirischen Temperaturen sieht es ja bei uns noch gar nicht aus. Eher ist der Oktober ziemlich golden bis jetzt. Wie es in den nächsten Tagen so sein wird, Claudia, bin ich neugierig. Hoffentlich nicht sibirisch.
Nein, Thomas, auf gar keinen Fall sibirisch. Aber es gibt große Ungerechtigkeiten bei uns, zumindest was das Wetter, was Sonnenschein und damit eben auch Temperaturen angeht. Zum Teil dicker, zäher Nebel. Heute der Blick vom Sentis über den Bodensee. Man sieht den See nicht, aber man sieht den Nebel. Und davon gab es reichlich, auch die Donau entlang. In ganz Bayern heute den ganzen Tag über ziemlich trüb und grau. Und morgen wird das nicht viel anders sein. Hamburg kommt auf 17 Grad mit richtig viel Sonne. Reutlingen 15, in Ulm gerade mal 7. Insbesondere die Donau entlang. Und weil der Wind im Süden fehlt, da wird sich Nebel bilden in der Nacht und dann auch tagsüber halten. Und in diesem Dauergrau kommen halt die Temperaturen auch nicht wirklich in die Höhe. Sieht ganz anders aus beim Sonnenschein. Jetzt in der Nacht breitet sich Nebel und Hochnebel wieder aus. Nach Norden hin ist es oft sternenklar. Die Temperaturen, die sinken bis morgen früh am Alpenrand auf bis zu minus 3 Grad. Sonst sind es meist plus 3 bis 8 Grad und direkt an der Nordsee sogar plus 12 Grad. Morgen Vormittag Nebelsuppe, vor allem nach Süden hin im Norden schon ziemlich viel Sonnenschein. Gegen Mittag lockert es dann doch, vor allem über der Mitte, ganz gut auf. Am Nachmittag sollte die Sonne verbreitet dabei sein. Verbreitet heißt aber auch wieder nicht überall. Insbesondere die Donau entlang Richtung Bodensee. Da kann sich der Nebel wieder sehr zäh halten. Und da gibt es auch Regionen, wo es den ganzen Tag über nicht aufgeht. Dann auch nur Temperaturen von 7 bis 10 Grad. Sonst 11 bis 17 Grad. Und der Wind dazu meist schwach. Und Sie sehen da, wo er besonders schwach ist, nämlich im äußersten Süden. Da ist die Gefahr, dass der Nebel bleibt am allergrößten. Im Norden, wo der Wind ein bisschen auffrischt, da pustet er den Nebel dann weg. Die nächsten Tage aus Nordwesten eine Front. Also das Wetter morgen nutzen, wo die Sonne scheint. Denn diese Front bringt etwas Regen. Höchstwerte noch mal bis zu 18 Grad im Süden. Auch am Donnerstag über der Mitte und im Süden. Ziemlich wechselhaft. Immer wieder wird es nass. Noch recht mild, 16, 17 Grad. Auch am Wochenende recht angenehme Temperaturen, aber eben immer wieder dichte Wolken.
Sieht doch doch ganz gut aus im Prinzip. Claudia, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss empfehle ich Ihnen die vorhin schon erwähnte Reportage Kalifat des Schreckens. Und um 0.30 Uhr folgt das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.